sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter wird immer ein wichtiges Thema stehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur Podcast-Serie 2026 des Österreichischen Herzfonds begrüßen. Mein Name ist Professor Dr. Kurt Huber, ich bin der Präsident des Österreichischen Herzfonds und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Sie über die Entstehung von Gefäßverkalkungen der Atherosklerose zu informieren, zu den Mechanismen, die dahinter stecken, zu den Risikofaktoren, die diese Mechanismen beeinflussen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Podcast-Serie große Freude macht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich darf Sie zu einer neuen Sendung unserer Podcast-Reihe im Rahmen des Österreichischen Herzfonds begrüßen. Es geht diesmal um den Bluthochdruck, die Hypertonie. Mein Name ist Professor Andrea Potschek und ich habe einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema heute eingeladen. Das ist der Professor Konstantin Krichtjuk. Sehr herzlich willkommen. Er wird uns einige wichtige Fragen beantworten zu diesem Thema, die eigentlich fast jeden interessieren, der ein gewisses Alter erreicht hat, weil Bluthochdruck eine Erkrankung ist, die sehr viele Leute betrifft. Professor Krichtjuk, herzlich willkommen. Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie hat ja im Vorjahr neue Leitlinien zum Bluthochdruck veröffentlicht. Was ist eigentlich neu an diesen Leitlinien?
Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Die Leitlinien sind 2024 publiziert worden und decken das gesamte Spektrum des Bluthochdrucks ab. Wer es nachlesen möchte, sind es 110 Seiten. Ich habe es mir tatsächlich durchgelesen. Und es gibt ein paar, glaube ich, Neuerungen, die wichtig sind für uns als Ärztinnen und Ärzte, aber auch für unsere Patientinnen und Patienten und generell für die Bevölkerung. Ich glaube, die wichtigste Neuerung ist, man ist weggegangen von dieser Gradeinteilung des Bluthochdrucks, also Grad 1, 2, 3, das hat ja niemand verwendet, in Wahrheit in der Praxis, sondern sagt, Bluthochdruck ist alles über 140 zu 90, so wie wir es gekannt haben. Aber man ist auch hergegangen und hat gesagt, das ist ja nicht plötzlich bei 140 beginnt das Risiko, sondern man weiß aus Studien, dass ab 120 hinauf dann das Risiko eigentlich ansteigt. Und so hat man diese neue Kategorie erhöhter Blutdruck eingeführt. Und das ist, denke ich, eine der wichtigsten Neuerungen jetzt.
Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist denn Bluthochdruck überhaupt?
Also Bluthochdruck ist zuallererst einmal die Hauptursache für Krankheit und auch Tod in der westlichen Welt. Und das Heimtückische ist, man spürt ihn meistens nicht, außer der Blutdruck ist halt extrem hoch. Und dieser erhöhte Blutdruck, der Bluthochdruck über viele Jahre und Jahrzehnte schädigt unsere Gefäße, unsere Gefäßwände und kann dann zu Ereignissen führen wie Schlaganfällen oder Herzinfarkt. Gemeinhin definiert, wie bereits angesprochen, durch Grenzwerte, die man messen kann, einerseits in der Ordination, andererseits aber auch selbst zu Hause oder durch eine 24-Stunden-Blutdruckmessung.
Nun wissen Menschen scheinbar, dass sie einen erhöhten Blutdruck haben oder haben das sogar gemessen mehrmals, aber nehmen das nicht ernst. Woran liegt das Ihrer Erfahrung nach?
Also ich glaube, das ist generell in der Herz-Kreislauf-Medizin ein verbreitetes Problem. Das ist ja nicht nur beim Blutdruck, sehen wir das sehen wir auch beim Cholesterin und anderen Risikofaktoren, die allesamt nicht wehtun. Und oftmals ist das auch ein bisschen so ein Schreck, hoppala, bin ich jetzt krank, weil ich einen erhöhten Blutdruck habe? Oder ist es einfach ein Risikofaktor, den letztlich der Großteil der Bevölkerung früher oder später einmal haben wird und den wir eigentlich sehr gut auch therapieren können und somit in Kontrolle haben können?
Naja, und wie ist es nun? Jetzt nehmen genug Leute ihre Blutdruckmedikamente, nehmen auch gute, inzwischen sind sie auch günstig, die Medikamente. Und trotzdem wissen wir, dass nur, ich glaube, jeder Fünfte, der einen Bluthochdruck hat, überhaupt so gut eingestellt ist, dass wir sagen können, so gehört ein Blutdruck eingestellt. Woran liegt denn das?
Das ist ein, glaube ich, ganz vielschichtiges Problem. Ja, das ist zum einen, dass, glaube ich, einerseits die Nachkontrolle oftmals problematisch ist. Es ist vielleicht problematisch, einen Termin zu bekommen bei der Ärztin, beim Arzt. Oftmals ist es auch so, dass der Patient oder die Patientin sagt, na gut, ich war jetzt halt irgendwie aufgeregt oder es ist gerade so viel zu tun oder ich habe ein bisschen Stress jetzt momentan. Das sind zwar möglicherweise alles Mitgründe, warum der Blutdruck nicht gut eingestellt ist, aber es interessiert ja das Gefäß gar nicht. Ja, dem Gefäß ist ja ganz egal, weshalb der Blutdruck jetzt erhöht ist oder warum ich mir einbilde, dass er hoch ist. Die Gefäßwand wird immer einen Schaden davontragen. Und ich glaube, es ist einfach wirklich dieses Bewusstsein, es ist nicht nur nahe zum Ziel zu kommen, sondern wirklich ins Ziel zu kommen. Allein 5 mm Quecksilbersäure, so in der Messung, 5 mm machen einen Unterschied von 10% für Schlaganfälle über ein Leben. Also selbst diese 5 muss man ernst nehmen.
Kommen wir mal zum Messen überhaupt. Wie soll man einen Blutdruck messen? Muss man immer zum Arzt gehen? Muss man 5-mal die Woche zum Arzt gehen, um zu wissen, wie ist mein Blutdruck?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich denke, Blutdruck messen sollte man, wann immer man die Gelegenheit hat dazu. Das ist gerade oft junge Menschen wissen teilweise lange nicht, dass sie einen Bluthochdruck haben oder einen erhöhten Blutdruck. Das heißt, wenn ich bei den Eltern bin, bei den Großeltern, da legt ein Blutdruckmessgerät herum und einfach einmal messen. Grundsätzlich, wenn man die Anleitungen komplett verfolgt, dann wäre das, dass man 5 Minuten in Ruhe ist, sich hinsetzt auf einen Sessel, an einen Tisch, ein Oberarmblutdruckmessgerät verwendet, keines für das Handgelenk, und dann 2 bis 3 Mal hintereinander misst und einen Mittelwert nimmt. Und beim allerersten Mal sollte man auch links und rechts messen, um zu sehen, ob ein Unterschied ist. Das wäre die korrekte Messung des Bluthochdrucks, sowohl zu Hause, aber auch beim Arzt, bei der Ärztin.
Geschieht wahrscheinlich nicht sehr häufig in der Art. Wie oft am Tag soll man den Blutdruck messen, wenn man schon ahnt oder wenn man schon mehrmals einen erhöhten Blutdruck gemessen hat?
Genau, also ich glaube, oftmals wird ja in einer Ordination ein Blutdruck gemessen, der erhöht ist. Und es ist immer die Diskussion, ist das jetzt die Diagnose des Bluthochdrucks? Und hier sagen jetzt auch die europäischen Richtlinien ganz klar, man soll und muss das bestätigen. Das heißt, der Patient, die Patientin, gerade wenn es so knapp über der Grenze ist, sollte sich ein Blutdruckgerät kaufen und dann einmal so eine Woche lang 2 bis, wenn es geht, 3-mal, aber zumindest 2-mal am Tag messen und das auch aufschreiben, weil man glaubt immer, man merkt sich das, aber aufschreiben, es gibt Tagebücher, es kann ein Zettel sein, es kann eine App sein und ich weiß dann quasi, was ist mein Durchschnittsblutdruck zu Hause.
Muss man diese Geräte auch eichen lassen? Die kauft man irgendwann einmal in einem Spezialgeschäft und dann halten die nächsten 30 Jahre?
Ja, die nächsten 30 Jahre, das kann problematisch sein. Also tatsächlich gibt es Auflagen, dass man die kontrollieren lassen sollte zu regelmäßigen Zeitpunkten. Ja. Auch die in Ordinationen verwendet werden.
Dann gibt es so Empfehlungen, man sollte trotzdem vielleicht ein 24-Stunden-Blutdruckmessgerät sich anlegen lassen in einer Praxis, um quasi kontinuierlich über 24 Stunden einen Wert ermitteln zu können.
Also das ist vor allem dann, wenn ich inkonklusive Ergebnisse habe. Also wenn jetzt der Blutdruck beispielsweise jedes Mal in der Ordination deutlich erhöht ist, aber dann in den Heimmessungen immer ganz völlig normal ist. Also das wäre so eine ganz, ganz gute, hier wäre es, glaube ich, indiziert, also ratsam das zu machen. Auch umgekehrt kann sein, wenn es in der Ordination der Blutdruck schön ist, aber zu Hause immer wieder erhöht, dann sollte man sich mal ansehen, wie ist es über 24 Stunden. Und hier sieht man sich auch besonders an, wie geht der Blutdruck in der Nacht, geht der hinunter oder nicht.
Nun haben Sie gesagt, Menschen messen erhöhte Blutdruckwerte oder schon etwas, was definiert als Bluthochdruck ist, haben sonst überhaupt keine Beschwerden, haben sich sogar einen Karotisschall untersuchen machen lassen oder ihre Belastungs-EKG machen lassen. Da kommt nicht viel raus, also das ist alles in Ordnung. Ab wann schlagen Sie als Leiter einer Blutdruckambulanz nun vor, der muss trotzdem behandelt werden? Also jetzt fangen wir wirklich mit einer Blutdrucktherapie an.
Also grundsätzlich bei allen, bei denen wir die Diagnose Bluthochdruck haben. Also das heißt, bei allen, die wirklich einen Blutdruck von über 140 zu 90 haben in der Ordination oder zu Hause über 135 zu 85. Das ist die Definition Bluthochdruck. Hier sollten wir in jedem Fall mit einer Medikamententherapie starten, zusätzlich aber zu Lebensstilmodifikation, die oft gar nicht mal so schwer ist und man viel erreichen kann. Ein bisschen schwieriger ist es bei jenen mit dem erhöhten Blutdruck. Ich habe es ganz zu Beginn angesprochen. Wir wissen, dass ab 120 im Prinzip, je höher der Blutdruck ist, desto höher ist auch das Risiko. Muss ich jetzt jeden, der einen Blutdruck hat, von 125 behandeln? Nein, das muss ich nicht, aber man sollte ein bisschen genauer auf solche Personen und Individuen schauen. Das heißt, Was ist das generelle Risiko des Patienten, der Patientin? Es gibt Scores, die man rechnen kann in der Ordination. Es gibt, wie Sie es angesprochen haben, man schaut, ob irgendwelche Plaques, Ablagerungen vorhanden sind. Man kann andere Blutwerte messen etc. Und dann bekommt man so ein Bild, wie hoch ist das Risiko des Patienten, der Patientin, und sollte hier sofort beginnen zu therapieren. In jedem Fall muss man aber bei einem erhöhten Blutdruck mit Lebensstilmodifikation arbeiten.
Okay, gut. Schwierig, aber raten muss man es als Arzt. Dann gibt es noch so Begriffe wie, jemand hat einen primären Bluthochdruck, primäre Hypertonie und sekundäre Hypertonie. Was ist denn das? Worin besteht denn da der Unterschied?
Also die primäre Hypertonie ist die mit Abstand häufigste. Also das sind 90% und mehr all unserer Patientinnen und Patienten mit Bluthochdruck. Das heißt, es ist eigentlich eine multifaktorielle Erkrankung, eine erhöhte Gefäßsteifigkeit etc., was den Blutdruck in die Höhe bringt. Und dann gibt es sekundäre Hypertonieformen, die durch eine ganz spezifische Erkrankung oder Veränderung hervorgerufen werden. Das kann beispielsweise sein, eine vermehrte Produktion von Aldosteron, das ist ein Nebennierenhormon. Es kann eine Nierenerkrankung sein, es kann ein Cushing-Syndrom, also ein fehlgeleitetes Cortisol.
Gut, das ist dann für Spezialisten.
Genau. Eine Fehlleitung im Cortisol-Metabolismus sein. Also das alles sind mögliche sekundäre Hypertonieformen. Daran sollte man denken bei besonders jungen Menschen, also bei einem 20- oder 25-Jährigen mit sehr stark erhöhtem Bluthochdruck. Da müsste man wirklich nach Ursachen suchen.
Wie häufig ist Bluthochdruck denn in einer Familie gehäuft?
Tatsächlich gehäuft. Also es gibt ganz selten tatsächlich auch wirklich dass das eine monogene Ursache hat, das ist aber spielt in der Praxis kaum eine Rolle. Aber es sind doch die Gene, die ich ja von all meinen Vorfahren erbe ich einen Mix an Genen, gute, aber auch ein bisschen weniger gute. Also das ist durchaus wahrscheinlich, dass wenn meine Eltern beide einen Bluthochdruck haben, dass ich den früher oder später auch haben werde.
Ja. Gut, dann reden wir zur Therapie, zu den möglichen und nötigen Medikamenten. Sie haben schon angesprochen, keiner nimmt gern Tabletten und vor allen Dingen nicht regelmäßig und möglicherweise auch mehrere. Sie haben es angedeutet, Lebensstilveränderung ist einmal, empfehlen wir zumindest unseren Patienten. Aber wir wissen, das ist sehr schwer und 10 Kilo abzunehmen oder jeden Tag die berühmten 10.000 Schritte zu machen, wenn es reicht, ist auch nicht jedem möglich. Aber es wird empfohlen. Wann fängt man denn jetzt nun wirklich mit Tabletten, mit der regelmäßigen Einnahme von Tabletten an?
Also das sind alle die wirklich den Bluthochdruck haben, also über diesen 140:90 oder 135:85 in der Heimmessung. Hier sollte man keine Zeit verstreichen lassen, sondern sollte parallel zur Lebensstilmodifikation Tabletten einnehmen. Bei jenen, die dazwischen liegen, da kommt es wieder auf das Gesamtrisiko an. Soll ich hier weiter hinunterdrücken? Habe ich Begleiterkrankungen wie eine Nierenschwäche, eine Niereninsuffizienz? Habe ich vielleicht eine koronare Herzkrankheit, einen Herzinfarkt schon mal gehabt, einen Schlaganfall schon mal gehabt etc.? Also das sind dann alles noch Faktoren, die mit hineinspielen.
Nun gibt es einzelne Blutdruckmedikamente, aber es gibt bei vielen Patienten, wo ein Medikament gar nicht ausreicht. Und soviel ich weiß, empfehlen die neuen Leitlinien, möglichst schnell mit gleich zwei Substanzen anzufangen. Was sagen Sie dazu?
Also ich glaube, das ist der richtige Weg. Einerseits wissen wir, dass die meisten Menschen nicht mit einer einzelnen Tablette auskommen werden. Und wir wissen auch, diese Blutdruckmedikamente, die wir haben, sind aus verschiedenen Klassen und setzen dann an unterschiedlichen Punkten im Körper an. Und was wir gesehen haben, was mehr Sinn macht, ist, zwei Medikamente zu kombinieren oder drei, aber nicht in der höchsten Dosis, sondern in einer moderaten Dosis. Und hier habe ich dann bessere Erfolge, als wenn ich Einzelmedikamente in sehr hohen Dosen gebe. Und es ist auch für den Patienten angenehm, weil wir jetzt mittlerweile in Österreich doch das Glück haben, dass die meisten Medikamente kombinierbar in einer Tablette sind.
Ist das schon der Begriff der Polypill oder ist das nochmal was anderes?
Also die Polypill weiß gar nicht, ob es eine ganz offizielle Definition gibt, aber es ist halt alles, wo ich mehrere Wirkstoffe in einer Tablette habe. Also das ist schon auch bei der Blutdrucktherapie so möglich. Das ist, ich habe auch in Österreich Tabletten, wo drei Wirkstoffe drinnen sein können. Die Idee geht aber noch weiter, dass Personen beispielsweise nach einem Herzinfarkt eine einzelne Tablette nehmen, wo ein Blutverdünner drinnen ist, ein Cholesterinsenker und beispielsweise ein Blutdrucksenker.
Ja, das erscheint sinnvoll. Und wir wissen, die berühmte Compliance, also die Begeisterung der Patienten, viele Tabletten zu nehmen, ist sicherlich nicht so groß, als wenn man es auf ganz wenige oder sogar auf eine reduzieren kann. Ja. Für die Zielwerte gilt dasselbe, wie Sie am Anfang gesagt haben. Ich versuche, die optimale Therapie für einen Patienten quasi zu titrieren und dann gilt es, er soll möglichst unter 120 sein. Oder sind wir dann zufrieden, wenn jemand vorher 180 gehabt hat, dann reicht vielleicht, dass er nur 140 Blutdruck hat, systolisch?
Also das ist anstreben sollten wir bei allen einen systolischen Blutdruck, also das ist der obere Wert, zwischen 120 und 130. Das wäre so das Ziel. Da muss man natürlich, und das wäre gerade bei jungen Personen, bei Personen, die mitten im Leben stehen, tatsächlich das, was wir anstreben sollten. Es gibt natürlich Ausnahmen, das heißt jetzt bei gebrechlichen Patientinnen oder Patienten, wo ich nicht jetzt auf Teufel komm raus den Blutdruck ganz hinunterdrücken muss, dass vielleicht eine Schwindelepisode oder sowas auftaucht, die gefährlich werden kann. Also hier kann man durchaus abstufen. Grundsätzlich ist aber das Ziel, einen systolischen Blutdruck zwischen 120 und 130 zu erreichen.
Sie haben jetzt den Begriff in den Mund genommen. Jetzt gibt es die Patienten, die systolisch einen nahezu oder schon normalen Blutdruck haben und den zweiten Wert, den sogenannten diastolischen Blutdruck, der ist eben nicht in dem idealen Wert. Was empfehlen Sie diesen Patienten?
Also das sieht man sogar gar nicht so selten, dass das gerade der zweite Wert, also der diastolische Wert, erhöht ist. Auch das ist natürlich ein unabhängiger Risikofaktor für Ereignisse in der Zukunft und sollte genauso auch dann therapiert werden. Also die Empfehlung oder die Diagnose ist ja nicht immer, man muss ja nicht immer beide Werte drüber haben, sondern es ist ja ein Wert, also der systolische oder diastolische, der über der Grenze ist, um als Person mit Bluthochdruck identifiziert zu werden.
Ja, also es ist eine wichtige Botschaft, wenn ich das richtig verstehe, dass man sich nicht damit zufrieden gibt und oder sagt, na gut, der diastolisch ist halt 90, ist okay.
Ja, nein, das über Jahrzehnte ist sicherlich ein ernstzunehmender Risikofaktor.
Es gibt dann noch den Begriff der therapieresistenten Hypertonie oder Bluthochdruck. Ich verstehe das so, man hat verschiedene Medikamente ausprobiert in Kombinationen, in verschiedenen Dosen und trotzdem kann man einfach diesen angestrebten Zielwert nicht erreichen. Was macht man mit diesen Patienten?
Also die Definition ist tatsächlich, dass eine Person drei oder mehr blutdrucksenkende Medikamente nimmt und damit und das in ausreichender Dosierung. Also wie eingangs erwähnt, man sollte immer mit der Zweifachkombination starten, dann auf eine Dreifachkombination gehen und diese Dosis dann steigern. Und wenn man da nicht ins Ziel kommt, dann ist es die sogenannte therapieresistente Hypertonie. Das sind Personen, die besonders hohes Risiko haben. Hier kann man manchmal andenken, auch sekundäre Hypertonieformen zu suchen, je nach Alter und Komorbiditäten. Man muss aber auch ein ernstes Gespräch mit dem Patienten, der Patientin führen, ob denn die Medikamente auch tatsächlich eingenommen werden, beziehungsweise so eingenommen wie vorgeschrieben. Also gibt es einen netten Satz, ist es Resistenz gegen die Therapie oder ist es Resistenz gegen die Einnahme der Therapie? Und ich finde, das beschreibt es ganz gut. Also ich glaube, man muss sicher gehen, werden die Medikamente eingenommen, so wie vorgeschrieben, jeden Tag. Dann ist es die therapieresistente Hypertonie und dann muss man auf Reservemittel zugreifen.
Nennen Sie welche, dass unsere Patienten und Patientinnen vielleicht eine Idee haben, was da noch helfen könnte in so einer Situation?
Also besonders ideal hat sich gezeigt eigentlich das Spironolacton. Das ist ein altes Medikament, das wir seit Jahrzehnten haben und kennen. Denn doch oft versteckt sich hinter dieser therapieresistenten Hypertonie eine Störung in einem Hormonhaushalt der Nebenniere. Also oftmals findet man da eine erhöhte Aldosteronproduktion und da zielt dieses Medikament ganz genau drauf ab.
Und da kann man dann oft zufriedenstellende Blutdruckwerte.
Ja, plötzlich, das sind die plötzlich kommen und sagen, es funktioniert. Ja.
Die Industrie findet immer wieder neue Substanzen, die besser sind, die weniger Nebenwirkungen machen. Haben Sie eine Idee, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt?
Es kommt sogar einiges auf uns zu. Und all diese Medikamente, also böse Zungen fragen natürlich, brauchen wir denn überhaupt neue Medikamente für die Behandlung des Bluthochdrucks? Denn wir haben tatsächlich eine große Auswahl an Medikamenten. Aber wenn man sich die Daten ansieht, wie Sie haben es auch erwähnt, dass ein Fünftel ist im Ziel. Also das heißt, es gibt hier immer noch extrem viel zu tun und wir können da wirklich auch die Lebenserwartung und Lebensqualität der Österreicherinnen und Österreicher steigern. Was gibt's? Eine große Gruppe, das sind diese Aldosteron-Synthase-Inhibitoren, die gehen im Prinzip in dieselbe Richtung wie das Spironolactone, nur mit besserer Verträglichkeit. Also die sind jetzt gerade in der Erforschung und wir gehen davon aus, die wahrscheinlich nächstes Jahr auf den Markt kommen werden. Das wäre eine der Therapieformen.
Und dann gibt es ja ganz tolle Therapieformen am Horizont, die man vielleicht muss, wo man gar nicht jeden Tag mal eine Tablette nehmen muss oder mehrere Tabletten. Die nennen sich siRNA-Therapie. Was ist das?
Ja, also das ist tatsächlich extrem spannend. Es gibt diese neue Technologie der siRNA. Es gab da auch den Nobelpreis dafür vor einigen Jahren. Wir kennen es schon für die Cholesterinsenkung. Also da haben wir ein Medikament zur Verfügung. Wie funktioniert das? Im Prinzip geht das in die Leberzelle hinein, das Medikament, und verhindert, dass überhaupt das Protein gebildet wird. Und deswegen kann man das tatsächlich einmal im Halbjahr spritzen und hat dann einen Effekt. Und dieses eine Medikament, das gerade in Entwicklung ist, das zielt genau darauf ab, wo nicht sehr viele unserer Blutdruckmedikamente darauf abzielen. Und wir sehen vergleichbare Effekte eigentlich mit einer einfach oder sogar zweifach, aber eher einer einfachen medikamentösen Therapie.
Also da gibt es schon beruhigende Daten, die darauf hinweisen, dass wir vielleicht wirklich in eine Situation kommen, wo man einfach alle halben Jahr eine Injektion sich holt und damit einen gut eingestellten Blutdruck hat. Ja. Tolle Perspektive. Es gibt neben den Medikamenten oder manchmal auch in Kombination mit Medikamenten ganz andere Therapien, die wir einsetzen, wo man einen Katheter braucht oder was immer. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was sagen.
Genau, also ich denke, Sie sprechen die renale Denervation an. Das ist ein Verfahren, wo man mit einem Katheter, also im Herzkatheterlabor meistens, über die Gefäße zu den Gefäßen der Nieren geht. Und die Nierengefäße, die spielen eine ganz wichtige Rolle in der Regulation des Bluthochdrucks. Und hier kann man Nerven veröden und somit dann eine Blutdrucksenkung hervorrufen. Das war initial, hat es so ausgesehen, als wäre das extrem effektiv. Dann gab es ein paar negative Studien und jetzt sehen wir wieder positive Studien, wo wir das als Alternative in Patientinnen und Patienten mit therapieresistentem Bluthochdruck andenken könnten.
Kann natürlich nur in speziellen Zentren gemacht werden. Ist also keine Therapie für eine große Menge von Bluthochdruckpatientinnen und Patienten. Also interessante Perspektiven für die Zukunft. Ich gehe nochmal quasi zur Basis zurück. Wir haben gesagt, es scheitert schon oft am Blutdruckmessen. Nun habe ich gelesen, es gibt eine, ich sage lustige neue Studie, die sogenannte Barbershop. Barbershop gibt es inzwischen an jeder Ecke in Österreich. Was ist unter der Barbershop-Studie? Was stand da drin?
Also Barbershop hat einen, glaube ich, sehr innovativen Ansatz verfolgt. In den USA sind es oft gerade ärmere Patientinnen und Patienten, schwarze Patientinnen und Patienten, die einen schlecht eingestellten Bluthochdruck haben. Und hier hat man einfach gesagt, wir gehen einfach dorthin, wo die Leute sind. Und das ist nämlich oftmals dann in Barbershops. Und dort waren dann, das waren eigentlich Pharmazeuten, klinische Pharmazeuten, die Patientinnen und Patienten, also einerseits Blutdruck gemessen haben. Und dann hat man verglichen, dass entweder man ein Infomaterial bekommt oder sozusagen noch mehr Information und sozusagen direkt dort, wo die Menschen sind, das hinbringt. Und ich glaube, das ist die Zukunft und ich glaube, dass das auch in Österreich sehr gut funktionieren kann, dass man einfach die entsprechenden Personengruppen in Österreich abholt, dort, wo sie sich aufhalten und wo sie Informationen bekommen von Menschen, denen sie vertrauen, mit denen sie eigentlich tagtäglich zu tun haben.
Und in die Barbershops geht man regelmäßig, so viel ich weiß, allerdings nur die Männer oder vornehmlich die Männer, glaube ich, die zum Rasieren und zu gehen. Gut, aber wenn wir schon die Hälfte der Bevölkerung erwischen würden, damit wäre es auch schon was. Sie sagen, man muss nicht immer zum Arzt laufen, um einen Bluthochdruck zu diagnostizieren. Welche Organisationen kämen noch in Frage oder wer könnte noch niederschwellig, ohne dass man stundenlang im Wartezimmer sitzt, den Blutdruck messen?
Genau, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist wirklich auch meine Message. Man muss überall Blutdruck messen, wo es geht. Und ein Punkt, wo doch sehr viele Menschen regelmäßig hinkommen, sind Apotheken. Ja, dort warten sie, um ihre Medikamente abzuholen. Und hier, das sind ja auch geschult, ist auch geschultes Personal, kann man einfach mal screenen und sagen, ist der Blutdruck normal oder ist der vielleicht doch erhöht? Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Weiters natürlich soll es generell bei Arztbesuchen stattfinden, also auch wenn es wegen was anderem ist. Und drittens, glaube ich, genauso sollte man das in die Firmen bringen etc., dass einfach ab und zu mal hier jemand mit einem Blutdruckmessgerät durchgeht und sagt, wir messen jetzt mal Blutdruck und schauen. Und das ist auch nicht für die Diagnose, aber einfach nur, um zu sehen, hoppala, da kann man vielleicht helfen und da können wir Ereignisse verhindern für die Zukunft.
Wäre schon toll, wenn alle Österreicherinnen und Österreicher die Vorsorgeuntersuchung, die ab 45 angeboten wird, wenigstens einmal in Anspruch nehmen, auch das. Aber wie gesagt, so viel wie möglich. Wir haben das Thema, glaube ich, recht erschöpfend behandelt. Sagen Sie uns eine abschließende Botschaft, von der Sie glauben, 2026 wissen wir viel oder wissen wir mehr über den Bluthochdruck. Was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern, Seherinnen und Sehern mitgeben?
Bluthochdruck ist die Nummer eins Ursache für Erkrankung und Tod in Österreich und in der westlichen Welt. Und wir spüren es nicht. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Ich sollte mich nicht verlassen, dass ich halt mit 50 oder so mal zum Arzt, zur Ärztin gehe, sondern ich glaube, es ist wirklich regelmäßig messen. Und wenn ich etwas messe, was drüber ist, also über 135, 85, wenn ich bei Freunden bin, bei den Eltern, dann ernst nehmen, selber messen, zum Arzt, zur Ärztin gehen und auch entsprechend Lebensstil und medikamentöse Therapie einnehmen.
Professor Christiuk, sehr vielen Dank. Es war sehr interessant, mit Ihnen zu reden. Ich habe selber wieder viel gelernt. Ich hoffe, auch unsere Hörerinnen und Hörer und Seherinnen und Seher. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zusehen. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Wiedersehen.
Auf der Website des Österreichischen Herzfonds finden Sie informative Drucksorten, die Sie kostenlos bestellen können. Unsere Website lautet www.herzfonds.at.